Which side are you on? Which side are you on, boys? Which side are you on?
Ja, soweit Billy Bragg, auch er empfohlen von Ralf Hofrogge, Historiker, mit dem wir uns jetzt unterhalten, über die Novemberrevolution 1918 in Deutschland und was kurz davor und danach passierte. Ja, Ralf, die revolutionären Obleute, wer war das, wie kamen die zustande und wie haben die schon während des Krieges Einfluss genommen?
Ja, der Name ist eigentlich erst 1918 entstanden, revolutionäre Obleute. Also eigentlich nach der Revolution fangen sie erst an, sich revolutionär zu nennen. Das ist eigentlich ganz wichtig. Das waren nicht Leute, die von vornherein schon alles klar hatten und alles besser wussten und 4 Jahre lang gearbeitet haben, bis alle anderen das endlich auch begriffen haben, dass jetzt Revolution auf der Sache ist, sondern das waren ganz normale Gewerkschafter. Ganz Obleute sind Betriebsvertrauensleute in der heutigen Gewerkschaftssprache, würde man sagen. Ja. Also Ehrenamtliche, die auch 10 Stunden gearbeitet haben und dann danach sich noch den Ärger gegeben haben, die Versammlung zu leiten, die Treffen zu organisieren, Beiträge zu kassieren und bei Konflikten halt für ihre Werkstatt oder ihre Abteilung waren das dann halt die Sprecher, die Obleute. Und sowas wie freigestellte Betriebsräte oder sowas gab es nicht. In den meisten Metallbetrieben, den großen, haben die Unternehmer auch gar nicht erst mit den Gewerkschaften verhandelt. In den kleineren war das anders. Und diese Betriebsobleute waren sozusagen die ehrenamtliche Basis des Deutschen Metallarbeitervereins. Das ist der Vorläufer, was heute die IG Metall ist. Und das war schon damals eine sehr, sehr große Gewerkschaft und eine Industriegewerkschaft. Das heißt, die haben nicht die Rohrleger eine Gewerkschaft und die Klempner eine Gewerkschaft und die Schmiede eine eigene Gewerkschaft, sondern alle metallverarbeitenden Berufe waren halt in einer Gewerkschaft, sogenannte Industriegewerkschaft. Das war schon eine Stück weit eine Erneuerung, weg von so einem handwerklichen Ding hin zu einer möglichst großen Einheit der Arbeiter in der ganzen Industrie. Und es war eine sozialistische Gewerkschaft. Also sie stand der Sozialdemokratie nahe, wie die meisten freien Gewerkschaften damals. Es gab auch christliche Gewerkschaften, die hatten aber eher eine Minderheitenrolle. Und diese Gewerkschaftsbasis hat 1914 nicht hinnehmen wollen, dass ihre Gewerkschaftsführung gesagt hat, wir streiken im Krieg nicht, weil dann fallen wir ja unseren Jungs an der Front in den Rücken, wenn wir Streiks machen, sondern die Granaten müssen halt möglichst in Fülle fließen. Und das hat man zwar erst so hingenommen, aber hatte zunehmend Zweifel daran, ob das denn nun wirklich die Aufgabe von der Gewerkschaft ist, möglichst viele Granaten zu produzieren und dabei treu auf das Streikrecht zu verzichten. Und die Leute haben sich langsam radikalisiert, indem sie trotzdem Lohnstreiks gemacht haben. Also offiziell war es verboten, aber die Facharbeiter waren gesucht und die haben einfach gesagt, nö, also die Mieten steigen, die Lebensmittelpreise steigen und wenn nicht das Gehalt auch steigt, dann machen wir das halt nicht mehr. Und haben so Sachen durchgesetzt. Und erst ab 1916 beginnt sich halt daraus so eine allgemeine Antikriegsstimmung zu entwickeln und die Leute radikalisieren sich ein Stück weit, dass sie sagen, wir fordern nicht nur mehr Geld für die Rüstungsproduktion oder nee, mehr Löhne für uns Arbeiter in der Rüstungsproduktion, sondern wir wollen, dass dieser Scheißkrieg aufhört. Und die erste politische Großaktion ist der sogenannte Liebknechtstreik. Das ist ein Solidaritätsstreik von 50.000 Berliner Metallarbeitern gegen die Verhaftung von Karl Liebknecht, der am 1. Mai 1916 für eine kriegskritische Rede verhaftet wird. Und von da an geht die Radikalisierung los. Also sie sind erst sozusagen pazifistisch Kriegsgegner, ganz am Anfang Lohnstreiks, dann Kriegsgegner und ganz am Ende der Radikalisierung steht halt der revolutionäre Aufstand, den in Berlin die Obleute maßgeblich mitorganisieren. Also sie sind nach 3 politischen Massenstreiks, 1916, 1917, 1918, diejenigen, die in Berlin tatsächlich diese Revolution mehr oder weniger zunächst als Generalstreik und dann als revolutionären Aufstand organisatorisch vorbereiten. Obwohl am Ende natürlich auch viel durcheinander geht und sie alles nicht in der Hand haben, wie sich manche das wünschen, aber wirklich tatsächlich in der deutschen Hauptstadt die treibende Kraft, diese Gruppierung. Mhm. Deswegen wundert es manchmal, dass sie so lange übersehen wurde quasi in der Geschichtsschreibung oder eher also eine Randstellung spielte.
Wobei es ja nicht in Berlin eigentlich dann losging, sondern an der Küste. Ne?
Genau.
Waren ja die ersten Räte, die sich gebildet haben. Es war die Weigerung, auszulaufen zur letzten großen Schlacht, die noch mal vorgesehen war gegen die englische Flotte. Das war sozusagen das Signal, wo du ja auch schilderst dann, dass es da natürlich dann in Berlin auch Konflikte gab. Muss man jetzt sofort da mit losschlagen oder haben wir noch nicht genug die Leute mobilisiert und nicht genug Waffen? Also es waren so ein bisschen wohl die Positionen. Das eine sofort los, es geht los, war Karl Liebknecht und eher zurückhaltend, bedächtiger, könnte man vielleicht sagen, Richard Müller. Kann man das so darstellen?
Ja, das war ein strategischer Konflikt. Und Richard Müller hatte halt die Verantwortung, dass er halt der Sprecher dieses Netzwerkes revolutionärer Obleute war. Selber auch schon mehrmals verhaftet, dann wieder freigelassen worden oder eingezogen zum Kriegsdienst. Und er hat halt dieses Netzwerk die ganze Zeit aufgebaut und er hat halt gesehen, wie Leute, die halt von denen man vermutete, sie sind Rädelsführer, wurden an die Front geschickt und sind da totgeschossen worden. Also es war so ein Kampf um Leben und Tod und er musste jetzt sozusagen mit seinen Leuten in dem engeren Führungskreis der Obleute. Müller spricht irgendwann davon, dass es Reich 2000 Obleute gab, aber es ist in Berlin wahrscheinlich eher ein paar Dutzend Leute, so 50 oder so, die dann noch Untervertrauensleute hatten. Also so eine Art Netzwerk, was letztlich das Netzwerk, das alte Gewerkschaftsnetzwerk ist, was schon vor dem Krieg Bestand hatte. Und dieses Netzwerk ist halt die einzige mobilisierungsfähige Gruppe in den Fabriken. Es gibt halt die Matrosenmeuterei, aber da denkt der Staat immer, die Militärpolizei denkt, dass es da eine große Verschwörung gibt, aber die gibt es gar nicht. Also die Matrosen sind einfach stinksauer und rebellieren von sich aus, um ihr Leben zu verteidigen. In den Fabriken ist das anders, da gibt es eine Organisation. Und das sind eben diese Obleute. Und Müller muss nun 1918 entscheiden, führt er diese Organisation in einen neuen Generalstreik, führt er sie in einen bewaffneten Aufstand und wenn ja, was passiert? Und deswegen ist Berlin so wichtig. Berlin ist die Hauptstadt, Berlin sitzt die Regierung, sitzen alle Ministerien und in Berlin sind die einzig loyalen Truppen noch konzentriert. Und wenn diese Leute auf die...
Also loyal zur kaiserlichen Regierung noch, oder?
Genau.
Ja, ja.
Loyal zur kaiserlichen Regierung. Und sollten diese Leute in die Menge schießen, dann gibt es ein Blutbad. Und dann ist es vorbei. Und Richard Müller weiß ganz genau, dass er militärisch nicht gewinnen kann. Zwar haben die Obleute Waffen gestohlen, Waffen gekauft, aber der Plan, den sie dann machen, ist, sie machen Demonstrationszüge, die von den Außenbezirken, wo die Fabriken auch sind, in das politische Zentrum, das Zentrum der Macht zum Reichstag und so weiter ziehen. Und nur die Spitze dieser Züge ist mit einigen Revolvern bewaffnet und mehr nicht. Das heißt, man kann militärisch nicht gewinnen. Die Revolution ist auch damals schon kein Bürgerkrieg an diesem Tag, sondern es ist eine genuin politische Aktion. Es geht ums Beeindrucken, es geht ums Überrumpeln. Dazu sind auch Waffen, werden dann da ausgeteilt. Aber die Revolution gewinnt am Ende, weil die loyalen Truppen nicht mehr loyal sind und sich weigern, sozusagen auf die Demonstrationszüge zu schießen. Es kommt zu einzelnen Feuergefechten, aber es gibt vielleicht ein Dutzend Tote oder so. Also wesentlich mehr Tote in den späteren Auseinandersetzungen als am 9. November 1918, weil am Ende die bewaffnete Macht kriegsmüde ist und eben nicht schießt. Aber das kann Müller vorher nicht wissen. Es gibt eine wunderbare Szene in seinem dreibändigen Werk, eine Geschichte der Novemberrevolution, wo er am Halleschen Tor steht in Berlin und eine Truppenparade an sich vorbeiziehen lässt und sagt, okay, diese Leute, die haben 4 Jahre Krieg gehabt, die haben die russische Revolution bekämpft als Interventionstruppe, die sind gewöhnt ans Töten und die stehen jetzt hier. Und kann ich das verantworten, meine Leute in den Streik gegen diese Leute zu schicken? Und deswegen zögert er. Und Liebknecht hat diese Verantwortung nicht, weil die Spartakusgruppe, seine Spartakusgruppe, hat nicht dieses mobilisierungsfähige Netzwerk in den Fabriken. Die sind intellektuell die wichtigsten Kritiker des Krieges. Die sind die einzigen, die sich mit Imperialismus auskennen, die schreiben können, die Flugblätter machen, die sozusagen für Mobilisierung und Radikalisierung unglaublich wichtig sind. Aber sie haben eben nicht die Kontakte in die Fabriken. Und deswegen ist Müller der Zögernde. Nicht, weil es eine Charakterschwäche wäre, sondern weil er in der Form einfach mehr Verantwortung trägt.
Mhm. Okay, du sagst jetzt dann, die Revolution hat gewonnen durch diese Überrumpelung und durch die Schießunwilligkeit der Truppen, die dort dann im Lande waren. Aber im Endeffekt haben Müller und Liebknecht ja dann doch verloren. Und warum und weshalb und was für eine Rolle da die Führung der Sozialdemokratie gespielt hat, werden wir nach der nächsten Musik hören. Die führt uns dazu über. Du hast die ausgesucht von Franz Josef Degenhardt, die Verteidigung eines alten Sozialdemokraten, natürlich aus den 60er, 70er Jahren, wobei ich mal sagen würde, wenn man da mal so genau hinhört, so ganz Unrecht hat dieser alte Sozialdemokrat in der Situation natürlich nicht, aber das vielleicht dann nach der Musik.
Verteidigung eines alten Sozialdemokraten gegen ein Flugblatt der APO vor dem Fabriktor. Ich sag dir, so geht das nicht, sagt der alte Sozialdemokrat und spricht.